Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Mal wieder aus Cannes. Es ist die Zeit der Filmfestspiele. Seit Dienstag laufen sie hier in der Festivalstadt. Wir sitzen an der Croisette. Man muss es schon so sagen, bei ziemlich schlechtem Wetter, das wollen die Leute ja auch mal gern wissen, die Palmen sehen tränenverhangen aus, lassen ihre Blätter runterhängen. Aber es ist auch richtig so. Und damit erstmal hallo und willkommen, liebe Anke Lewicke.
Na, wir sitzen ja auch im Kino, deshalb ist es ja gar nicht so schlimm, wenn das Wetter schlecht ist.
Genau, also man hört ja schon natürlich im Hintergrund die Geräusche der Stadt, die ja natürlich gerade an diesem Wochenende trotz des Regens auf absolute Hochtouren kommt, weil viele Leute dann hierher kommen und viele Leute natürlich auch dieses Festival wahrnehmen wollen.
Ja, und das große Kreuzfahrtschiff steht ja auch schon wieder da. Das darf man ja nicht vergessen. Es kommen hier ja ganz viele dieser großen Schiffe hin. Und dann sieht man die Leute, wie sie sich eben Cannes, den roten Teppich und so weiter anschauen. Und sie fahren dann auch immer mit dieser kleinen Elektrostraßenbahn durch die Altstadtstraßen. Und eigentlich möchte ich das auch gerne mal machen. Lass uns das mal nächstes Wochenende tun.
Das werden wir irgendwann mal tun, liebe Anke. Ob es schon nächstes Wochenende was wird, weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall werden wir sie mitnehmen. 2 Stunden lang haben interessante Gesprächspartner, werden natürlich über dieses Festival reden, über den Wettbewerb, der im Mittelpunkt steht, haben aber auch einige Filme für Sie hier im Gespräch, die ganz normal in Deutschland im Kino zu sehen sind. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio aus Cannes. Liebe Anke, Dienstag ging es ja los, das Festival hier in Cannes. Die Filmfestspiele eröffnet mit einem Film außerhalb der Konkurrenz, Jean du Barry. Und wir werden schon eine Schauspielerin aus diesem Film im Verlauf dieser Stunde hören, die, ich denke mir, mit diesem Film vielleicht sogar so einen internationalen Durchbruch schafft. Eine junge deutsche Schauspielerin, dazu später mehr, Anke. Lass uns erstmal schauen auf das, was wir bisher gesehen haben. Wir sind beim ersten Wochenende angelangt und haben ja schon einige große Namen im Wettbewerb erlebt. Denn das gehört zur Tradition in Cannes. Wenn man einmal dabei ist, ist man immer dabei.
Ja, und so liest sich ja auch der Wettbewerb in diesem Jahr. Wir haben ja mindestens, 7 Palmengewinner oder Regisseure dabei, die hier schon den einen oder anderen Preis gewonnen hat. Natürlich Wim Wenders ist dabei, der Finne Aki Kaurismäki, der Brite Ken Loach, die Italiener Marco Bellocchio und Nanni Moretti. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass dieses Jahr zum ersten Mal, und das ist ein Rekord, 7 Regisseurinnen im Wettbewerb vertreten sind. Also das ist ja immerhin doch ein glattes Drittel. Aber ich würde mir trotzdem mal so wünschen, dass hier so eine Art Masterreihe etabliert wird, wo dann die großen, renommierten Autorenfilme laufen. Weil ich glaube, dass wenn wir das Kino weiter, also Cannes ist ja sozusagen ein Schaufenster, was kommt demnächst in die Kinos? Und ich glaube, Cannes hat noch die Strahlkraft, ganz viele neue Namen zu entdecken. Und wenn die dann einen Preis gewinnen, dann wird das Kino vielleicht noch um andere, neuere Namen bereichert.
Trotzdem freut man sich natürlich auf einen neuen Film von Ken Loach, von Wim Wenders, von Aki Kaurismäki. Aber wenn man so auf der Papierform dann so sieht und liest, dann denkt man sich, ja, die kenne ich alle, da bin ich vielleicht jetzt gar nicht so wahnsinnig überrascht und erhoffe mir natürlich immer Entdeckungen. Das muss man ja sagen, das sind große Namen und die haben was zu bieten. Und gerade in diesem Jahr finde ich besonders auffällig, ich habe gerade die Jalousie geschlossen, besonders auffällig das Dokumentarische. Also auch Wim Wenders, der einmal im Wettbewerb vertreten sein wird, kommt noch Perfect Days, Spielfilm, hat aber außerhalb der Konkurrenz einen wirklich erstaunlichen 3D-Dokumentarfilm vorgestellt. Gleiches Prinzip wie bei Pina Bausch damals. Also ein Blick hinein in die Arbeit durch die 3D-Kamera. Hier ist es einer der berühmtesten deutschen Künstler der Gegenwart, Ansem Kiefer. Ansem heißt dieser Film, Anke. Und auch wenn der außerhalb der Konkurrenz lief, für mich war das schon einer der absoluten Höhepunkte des Festivals. Dieser neue Film von Wim Wenders.
Ja, weil man wirklich aus nächster Nähe dabei zusehen kann, wie Kunst entsteht und weil wir, und Kiefer gibt ja selten Interviews, ihn auch hören. Also er öffnet sich ja vor Wenders, die beiden sind, glaube ich, auch befreundet. Und das Interessante ist ja, sie sind beide 1945 geboren, beide im Nachkriegsdeutschland in Trümmern groß geworden. Und Wim Wenders sagt ja in Interviews dann auch immer, ach, ich wollte in die Ferne gehen, ich wollte weg aus Deutschland. Er ist dann ja auch in die Staaten gegangen, in die Heimat der popkulturellen, die popkulturelle Heimat. Während Kiefer eben immer sich mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat. Und es ist schon, dann sehen wir ihn da vor seinem gigantischen Gemälden, wie er eben so Trümmerlandschaften, verbrannte Landschaften macht mit so einem Bunsenbrenner. Das ist schon ganz eindrücklich. Und dann sagt er auch eben immer, einmal schreibt er die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und sagt, das sei nicht sein Ding. Er würde lieber in die Abgründe schauen. Und er guckt eben in die Abgründe der deutschen Geschichte.
Ja, und das ist wirklich ein Film, auf den kann man sich schon sehr, sehr freuen, weil auch die 3D-Kamera hier wieder mal Sinn ergibt, kein reines Spielzeug ist, sondern uns hilft, dieses Werk besser zu verstehen.
Ja, weil es ist so toll, er radelt dann ja selbst durch seine ganzen großen Räume, schaut sich seine Installation nochmal an. Also das ist schon sehr eindrücklich.
Anke, ein monumentaler Dokumentarfilm lief allerdings auch schon im Wettbewerb. Also ist ja nicht so, dass sie nur außerhalb des Wettbewerbs stattfinden. Ein Film heißt Spring aus China. Ich glaube, 3,5 Stunden war der. Ich fand ihn nicht eine Sekunde zu lang und erinnerte mich sogar ein bisschen, Anke, so an die großen DDR-Dokumentarfilme aus der Arbeitswelt. Also Volker Köpp zum Beispiel ist ja auch in so eine Schneiderei gegangen, hat dazu gesehen, wie die Frauen gearbeitet haben. Damit sind die Wittstock-Filme entstanden. Hier sind wir im heutigen China und wir sehen Ausbeutung. Wir sehen aber auch die Gemeinschaft dieser Arbeiter und Arbeiterinnen. Das sind ja Wanderarbeiter. Vor allem, ne?
Ja, es sind Wanderarbeiter, die in eine Provinz kommen, wo unheimlich viele dieser kleinen Schneidereien, Nähereien sind. Da bleiben sie dafür 3-4 Monate. Und der Regisseur ist Wan Bing und seit 2003 ist er eigentlich so der Chronist der gesellschaftlichen Umbrüche in China. Also, und sein Prinzip ist, er bleibt rein beobachtend. Also er macht überhaupt gar keine Interviews, sondern wir sind dann eben einfach bei den Schneiderinnen und Schneidern mit in diesen sehr schäbigen Werkstätten. Manchmal gibt es gar kein Fenster, sie arbeiten im Akkord, man kommt in den Rhythmus rein. Aber wir sehen sie dann eben auch bei Verhandlungen und es sind eben junge Leute. Es wird also auch geflirtet. Aber so richtig sehen wir keine Jugend, die eine Zukunft vor sich haben. Und wir sehen, dass alles per Bargeld bezahlt wird, also Cash. Also da fragt man sich, wo ist die Rente, wo ist die Krankenversicherung und so weiter.
Also für mich war es ein ganz eindrucksvolles Werk und ich habe da gebannt zugesehen, zumal man die Leute auch gut kennenlernt. Also irgendwann versteht man, warum die da sich diesen Arbeitsbedingungen so ausliefern. Könnte mir vorstellen, dass auch die Jury davon beeindruckt ist. Wovon warst du bisher vielleicht ganz besonders beeindruckt? Einiges war nur schon zu sehen im Wettbewerb.
Ich glaube, am meisten hat mich, wenn ich das so pathetisch sagen darf, der neue Film des japanischen Regisseurs Kore-eda bewegt. Monster heißt er. Und das ist eigentlich eine Geschichte, ein Triptychon, 3 Teile aus 3 verschiedenen Perspektiven erzählt. Es geht erstmal um einen Jungen, wo man denkt, der hat Schwierigkeiten mit den Lehrern, der hat vielleicht Mobbing. Dann kriegen wir aber die Lehrerperspektive mit und sehen, dass der gar nichts gemacht hat mit dem Jungen und dann kriegen wir nochmal eine andere Perspektive erzählt und letztlich ist es die Liebesgeschichte 2 Jungs, so um die 10, 12 Jahre, die feststellen, dass sie sich ja irgendwie, dass das mehr ist als nur mögen, dass da noch eine andere Attraktion ist und das ist so sehr fein erzählt, wo die Natur wieder so eine große Rolle spielt, wie überhaupt im japanischen Kino immer und viele sagen ja auch, ah, das hat was von Animationsfilmen, wie er die Natur dann auch Kore-eda jetzt filmt als Flucht, was Helles, was Schönes, da wo die Jungs sein können, was sie eigentlich sein wollen.
Ich fand auch ein wunderbar poetischer, auch ein verstörender Film. Man braucht eine ganze Weile, bis man überhaupt versteht, wie diese 3 Perspektiven zusammenhängen, was die Wahrheit ist. Alle lügen ja auch ein bisschen in diesem Film. Aber es ist ein neues Meisterwerk eines Mannes, der auch immer wieder neue Erzählweisen findet für seine Filme Goldene Palme, für Shoplifters, für diesen überragend schönen Film. Jetzt also das neue Werk von Kore-eda hier im Wettbewerb zu sehen, Monster, Anke. Und bis hier erstmal haben wir einiges beredet, haben ja aber noch die Gelegenheit, im Verlauf dieser Sendung weiterzureden. Anke, danke bis hierher.
Bald bin ich der neue Kaiser von China.
Jetzt ist langsamer Schluss mit lustig.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem nunmehr schon 5. Asterix und Obelix-Film. Der heißt Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Und über den wollen wir selbstverständlich auch reden, wenn wir hier in Cannes sind. Natürlich ist mein lieber Freund und Kollege da, Jörg Taschmann, unser Spezialist für das französische Kino. Hallo, hallo.
Ich grüße dich, Knut. Hallo.
Und sieht sich ja ganz besonders natürlich auch die französischen Filme an. Wir haben uns aber überlegt, hier auf unserer schönen Terrasse in Cannes reden wir nicht zuletzt eben auch über dieses französische Star-Kino, das die Leute ja nach wie vor ins Kino zieht, was eine große Errungenschaft ist, finde ich, des französischen Kinos. Jetzt also haben wir Asterix und Obelix. Bei uns ist er angelaufen, in Frankreich läuft er schon eine Weile. Und da sind wir schon, Jörg, bei einem Phänomen. Also es sind 2 Produktionen, über die wir eigentlich reden könnten, die um die 60 Millionen Euros gekostet haben. Das ist schon mal sehr teuer. Einmal die 3 Musketiere, D'Artagnan, Deutschland ein phänomenaler Flop. Den hat, glaube ich, kein Mensch richtig sehen wollen. Läuft in Frankreich aber sehr gut. Und dann, wie gesagt, dieser fünfte Asterix- und Obelix-Film, der in Deutschland angelaufen ist. Erklär mir doch aber bitte erstmal, bist du selbst ein Fan von Asterix und Obelix? Also ich sage mal jetzt wirklich von den Comics.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in der DDR aufgewachsen bin, zwar einen belgischen Vater hatte, aber der hat mir keine Comics mitgebracht. Das war nicht so seins. Habe ich die erst später entdeckt, wie ich nach Frankreich kam, im Alter so von 14, 15. Habe die auf Deutsch und Französisch gelesen und wurde dann richtig Fan. Das hat mir richtig Spaß gemacht, fand die richtig witzig. Also sowas wie Asterix bei den Belgern oder Asterix in Spanien, wo es dann auch um diese kulturellen Unterschiede ging und das mit so einem Wortwitz. Ich fand die sogar auf Deutsch und Französisch lustig, obwohl streckenweise unterschiedliche Witze waren. Aber das hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Und es ist eigentlich auch die Kunst der Comics, dass die kleine Kinder schon ansprechen kann durch die Prügeleien, durch die lustigen Bilder. Aber eben durch diesen Wortwitz hat man auch als Erwachsener was davon.
Jörg, und damit sind wir jetzt also bei der fünften Realverfilmung. Die deutschen Fassungen sind übrigens auch wirklich sehr, sehr gut, geradezu vorbildlich, finde ich. So gut kann man Comics übersetzen und nun zum fünften Mal also verfilmt. Es ist alles ein bisschen anders als sonst. Also wir haben jetzt nicht mehr Gérard Depardieu als Obelix und Guillaume Canet hat Regie geführt und spielt außerdem Asterix. Gilles Lelouch ist der neue Obelix und die beiden tapferen Gallier müssen nach China ziehen, ins Reich der Mitte. Wie sehr haben dich die Darsteller und vor allem auch diese Story überzeugt?
Nun spielt Canet auch den Asterix und da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mich nicht so richtig überzeugt. Jedenfalls nicht in dieser Rolle. Als Regisseur schätze ich ihn eigentlich sehr. Kleine wahre Lügen ist zum Beispiel so einer wirklich meiner Lieblingsfilme und der in Deutschland sehr unbekannte Kein Sterbenswort mit Clusée. Ganz toller Thriller, ganz super Film. Gibt's auf DVD. Und als Schauspieler mag ich Canet auch. Also zum Beispiel, wir haben auch hier damals wir beide über Das Land meines Vaters geredet. Ne? Und jetzt als Asterix ist er ein bisschen schwach. Es gibt so einen Running Gag. Asterix will den Zaubertrank nicht mehr nehmen, weil er will Obelix beweisen, dass man alles mental schafft. Da sind ein paar ganz lustige Sachen bei. Dann wird er auch mal vermöbelt und Obelix guckt amüsiert zu, was nun passiert. So, nun ist Asterix und Obelix sind beide zum ersten Mal verknallt. Es gibt ja diese chinesische Prinzessin. Man will ihr Reich wegnehmen. Ihre Mutter ist gefangen genommen worden. Dann macht sie sich auf mit einer Leibwächterin bis nach Gallien. Und Asterix verliebt sich nun in die schöne Prinzessin. Und der Obelix verliebt sich in die sehr kung-fu-starke Leibwächterin. Das ist vielleicht bestenfalls zum Schmunzeln. Es hat ein paar ganz nette Momente. Ich finde, die hangeln sich so von Gag zu Gag. Aber so ganz funktionieren tut es nicht. Die Nebenrollen sind gut. Zum Beispiel Vincent Cassel als ein sehr arroganter, herrlicher Cäsar hat mir sehr gut gefallen. Zlatan Ibrahimovic spielt mit als ein römischer Gallier. Also auch, natürlich kein römischer Gallier, als ein römischer Superkämpfer. Hat dann manchmal Probleme und muss ausgewechselt werden. Also das sind dann so die Witze, die funktionieren. Die Sachen, die jetzt nicht so funktionieren, lasse ich jetzt einfach mal weg.
Jörg, ich muss ja zugeben, also so richtig großer Fan war ich nie von diesem Realverfilm. Mir waren die immer etwas zu albern. Ich habe den Humor nicht so ganz verstanden. Wie geht's dir mit diesen anderen Verfilmungen? Also mochtest du diese früheren Realverfilmungen mehr als jetzt offenbar diese fünfte Fassung?
Da, ich gebe auch zu, dass ich immer diesen Kulturschock hatte. Diese Dörfer, die sahen immer so pittoresk aus. Das sah immer so nach Filmdorf aus, als würde man den Z danach besuchen wollen und irgendwie so ein Dorf draus machen, so eine Art Disney World in Asterix Park oder so. Das ist nie ganz weggegangen. Es gab aber eine Verfilmung, die fand ich wirklich gut. Das war die zweite, Asterix und Cleopatra. Da hat Alain Chabat Regie geführt, ein großer Komiker in Frankreich. Und da waren die Witze so super. Da habe ich mich wirklich, wirklich amüsiert. Der hier ist so ein bisschen auch so wie der erste. Ja, man kann mal schmunzeln, es gibt nette Momente. Aber so der ganz große Wurf ist leider nicht.
Jörg, das Publikum hier aber liebt diesen Film sehr, strömt da hinein. Das ist ja auch ein Nationalheiligtum. Erstmal muss man ganz klar sagen, Asterix und Obelix. Aber wie sieht's jetzt mit diesem weltweiten Erfolg aus?
Interessanterweise ist der am 1. Februar gestartet, gleichzeitig in Frankreich und in Tschechien und in Polen und in Ungarn, in Russland übrigens, weiß ich nicht, egal. Auf jeden Fall in Osteuropa kam der raus und lief ganz unterschiedlich. Also in Polen Riesenhit, 700.000 Zuschauer, in Ungarn gerade mal 38.000. Also da sieht man auch, dass das französische Kino es nicht mehr schafft, mit seinen Stars die zu exportieren. Das war ja auch so ein bisschen das Problem der drei Musketiere. Hier in Frankreich 3 Millionen Zuschauer, Asterix übrigens 4,5 Millionen, also wirklich Erfolge. Aber die drei Musketiere trotz großer Stars, wie zum Beispiel Romain Duris, Vicky Krieps oder eben auch Eva Green, also auch viel besser eigentlich. Also Musketiere ist für mich wirklich der bessere Blockbuster sozusagen. Aber in Deutschland irgendwie total kein Mensch interessiert sich für.
Jetzt ist ja Asterix und Obelix nicht die einzige französische Großproduktion des Jahres. Wir haben ja auch gesprochen schon über die Musketiere. Versucht man in Frankreich vielleicht ähnlich wie auch in anderen Ländern, wie in Hollywood zum Beispiel in den USA, das Publikum wieder zurückzugewinnen, eben nach der Corona-Krise, jetzt eben mit möglichst großen Stars, auch mit vertrauten Stars?
Das tut man und das hat ja auch funktioniert. Also diese beiden Filme sind ja hier in Frankreich gut gelaufen und haben das Publikum zurückerobert. Das französische Kino war im April stärker als vor der Pandemie, hat insgesamt in diesem Jahr einen Marktanteil, der liegt über dem vom Hollywood, nachdem man sich im vorigen Jahr Tom Cruise und allen Blockbustern total geschlagen geben mussten. Also das französische Kino schlägt zurück. Es gibt auch ein bisschen anspruchsvolleres. François Ozon zum Beispiel, der kommt dann im Juli mit Mein fabelhaftes Verbrechen. Da hat er mal einen unterhaltsamen Film gedreht nach sehr, sehr vielen schweren Werken. Und die Genrevielfalt macht es einfach auch aus. So die richtig platten Komödien ziehen eigentlich nicht mehr so. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil davon hatten wir genug. Also die Genrevielfalt gibt es im französischen Kino. Und es gibt eben viele Filme, die schaffen ein Millionenpublikum, wie jetzt auch Ozon. Und dann muss es auch nicht immer gleich 60 Millionen Euro kosten, wie im Fall von Asterix und Obelix.
Die wir jetzt im Kino sehen können, Asterix und Obelix im Reich der Mitte, also jetzt auch in den deutschen Kinos zu besichtigen. Der fünfte Film nach den wunderbaren Comics für uns gesehen von Jörg Taschmann, dem ich noch eine tolle Zeit hier wünsche in Frankreich. Und ich denke mal, den ein oder anderen französischen Film wirst du dir ganz besonders hier in Cannes ansehen.
Das werde ich. Danke, Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, liebe Anke, wir sind in Cannes beim Filmfestival, das im vollen Gange ist. Wir haben ja schon einiges beredet über diesen Wettbewerb, haben uns jetzt auch eine etwas ruhigere Ecke hier gesucht auf der Terrasse in Cannes. Die meisten Müllautos sind jetzt auch vorbeigefahren. Und viele Menschen drängen sich jetzt auch durch die Gassen, wollen natürlich die Stars sehen, Anke. Und das gehört natürlich dazu hier in Cannes, ganz logisch. Das sind ja nicht nur die großen, kunstvollen Filme, sondern es gibt ja immer so, ich nenne das so den Promi-Slot. Also Filme, die zeigt man hier, wenn man die Stars auf dem roten Teppich begrüßen will.
Oh, du meinst letztes Jahr Tom Cruise.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das fand ich zum Beispiel, bleiben wir mal bei den aktuellen Debatten, weil im Vorfeld wurde ja viel geredet über MeToo, über Vorwürfe an Arbeitsbedingungen und so weiter. Eben auch Johnny Depp im Eröffnungsfilm, kann man das machen mit dem Gerichtsurteil? In Hollywood ist ja gerade Persona non grata. Und da hat mich das ja letztes Jahr immer gewundert, dass es gar nicht mehr um Scientology bei Tom Cruise ging. Aber jetzt hatten wir ja dieses Jahr Harrison Ford hier, ein ja doch altverdienter Hollywood-Schauspieler, der nochmal sich den Lederhut aufgesetzt hat, die abgewetzte auch Lederjacke und eine Peitsche, wie immer. Ja. Und das fünfte Abenteuer von Indiana Jones hat er hier vorgestellt. Und das war dann natürlich ein großes überall die Fotografien, die Fotos und so weiter. Regisseur war dieses Mal dann James Mangold. Und den Film, den können dann alle auch Ende Juni bei uns in den Kinos sehen.
Genau, also natürlich außerhalb der Konkurrenz, aber eben als Star-Event. So war auch der Eröffnungsfilm kein Teil des Wettbewerbs. Jeanne Dubarry, die Maitresse von Ludwig dem 15. Und in diesem Film waren eine Menge Stars zu sehen. Du hast es schon gesagt, Johnny Depp zum Beispiel, Pierre Richard. Aber manchmal werden ja auch Stars gemacht. Nämlich eine ganz junge Schauspielerin, die Marie Antoinette spielt. Könnte durchaus jetzt sehr bekannt werden in Frankreich, kommt aus Deutschland und spielt herzerfrischend, wie ich finde. Und zwar immer statusbewusst, aber gleichzeitig auch mit so einer gewissen Naivität. Ihr Name ist Pauline Pollmann, haben wir in Deutschland schon öfter gesehen. Aber jetzt hier durch diese Rolle, habe ich das Gefühl, hat sich auch in die Herzen der Franzosen gespielt. Gleich ist sie hier im Gespräch zu erleben. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir berichten aus der Festivalstadt Cannes und reden zunächst mal über einen Film, der jetzt schon wieder ein bisschen zurückliegt, nämlich der Eröffnungsfilm. Am Dienstag war das und das war ja ein großes Ereignis außerhalb der Konkurrenz. Dieser Film Jeanne Dubarry, also über die Maitresse von Ludwig dem 15. Großer Kostümfilm mit Starbesetzung. Johnny Depp ist dabei. Die Regisseurin selbst spielt eben die berühmte Madame Dubarry, nämlich Marvin. Und es ist auch zu sehen, eine junge deutsche Schauspielerin, schon eine Sensation, eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle, die schon dramaturgisch auch ein Gewicht hat. In der Weltgeschichte sowieso, Marie Antoinette natürlich. Sie kommt also an diesen Hof und wir haben uns alle sehr gefreut, sie da zu sehen, denn wir kennen sie schon durchaus von einer ganzen Reihe von Produktionen. Für mich besonders eindrucksvoll Gladbeck, dieser Zweiteiler, da war sie zu sehen. Jetzt also hier auf dem roten Teppich in Cannes und sie hat Zeit für uns, freue ich mich ganz besonders. Pauline Pollmann, hallo, hallo aus Hamburg.
Hallo, ich freue mich auch sehr, wirklich.
Es war schon wirklich sowas wie eine kleine Sensation zu hören, dass da Pauline dabei ist und dass sie da mitspielt mit all diesen Superstars. Und natürlich erstmal die Frage, wie war es für dich? Du warst auf dem roten Teppich zu sehen, du warst bei dieser Premiere dabei, Michael Douglas bekommt einen Ehrenpreis und. Also es war ja auch eine sehr wuchtige Veranstaltung. Wie war es für dich?
Also für mich war es, glaube ich, genauso eine Sensation, dass ich dabei war wie für alle anderen auch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man müsste mich immer noch kneifen und ich müsste mich jetzt vielleicht auch für 2 Tage oder 2 Wochen besser, vielleicht auch 2 Jahre in einem Raum einsperren und nur eine Wand anstarren, einfach um das alles zu verarbeiten. Einfach, dass man sich umdreht und sieht, wie Naomi Campbell seinen Film guckt, ist etwas, worauf man, glaube ich, ganz lange erstmal klarkommen muss. Und deshalb, es fühlt sich alles ein bisschen an wie ein Traum, wie ein Paralleluniversum, sehr paradox alles.
Obwohl du ja schon, wie gesagt, Erfahrungen hast, du hast schon einiges gemacht und auch wichtige Sachen schon gedreht, aber das ist dann doch nochmal eine andere Erfahrung, bei so einem Festival dabei zu sein, außerhalb der Konkurrenz übrigens, der Eröffnungsfilm. Wie ist es dazu gekommen? Also du hast da, glaube ich, relativ zielstrebig drauf hingearbeitet.
Ja, also ich habe das Casting bekommen, als ich 17 war, also vor 2 Jahren. Und da hieß es einfach sehr anonym, sie suchen jemanden, der Marie Antoinette spielen könnte, französisches historisches Drama. Und dann meinte meine Agentur, willst du das machen? Du hast ja Grundkenntnisse in deiner Vita stehen. Für mich sind Grundkenntnisse so Croissant, Baguette. Ich habe 2 Jahre Französisch in der Schule gehabt. Ich kann sagen, ich wohne in Hamburg. Also ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich habe also so Videocastings gemacht. Und das lief alles gut, weil man kann sich das ja merken und einfach ausspucken wieder bei dem Video. Und dann hatte ich ein Live-Casting und plötzlich hieß es, ja, ich würde gerne mit dir improvisieren. Und dann hat die Regisseurin sehr geduldig und sehr lieb versucht, irgendwie 3-4 Stunden mit mir zu improvisieren. Und ich habe versucht zu kämpfen, aber ich habe halt die Hälfte nicht verstanden und konnte auch irgendwie nicht antworten. Und dann dachte ich schon, jetzt wäre es das gewesen. Und dann hatte ich, so 2 Monate später habe ich dann von ihr mitbekommen, so, nee, es ist es nicht geworden. Und dann war ich sehr traurig und 2 Tage später hat sie mir wieder geschrieben, persönlich, ich kann dich nicht vergessen, ich bin so verliebt in dich, was die Rolle angeht, lass doch nochmal ein Casting machen in 2 Wochen. Und dann wusste ich quasi, wenn sie mir sagt, sie ist verliebt in mich für diese Rolle, dass es nicht an meinem Aussehen oder an meinem Spiel liegt, sondern dass es auf jeden Fall an meinem Französisch liegen muss. Und dann habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin für 2 Wochen nach Paris gezogen, auf eine Sprachschule gegangen und hatte da nochmal ein Casting und habe die Rolle dann bekommen und habe dann nochmal 3 Monate in Frankreich gelebt, um mein Französisch aufzupolieren.
Wobei das ja gar nicht so schlimm ist, finde ich, wenn man einen gewissen Akzent hört. Denn sie kommt ja als Fremde nach Frankreich. Sie kommt aus Wien, also vom Hofe dort. Sie ist Österreicherin. Das heißt also, ich finde, so ein bisschen Akzent, eine gewisse Fremdheit gehört zur Figur dazu.
Genau, deshalb haben sie ja auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gecastet, weil sie halt genau jemanden wollten, der so einen süßen deutschen Akzent hat, so wie die Franzosen immer zu mir sagen. Außerdem, was mir sehr geholfen hat, glaube ich auch, ist eben diese Fremdheit, dass vielleicht jemand, der Französisch ist und Deutsch kann, nicht hat. Also ich habe die genauso wie Marie Antoinette diese französische Kultur neu kennengelernt, neu auf mich einwirken lassen. Diese französischen Regeln, die man hat, die Küsschen rechts, links und so, das musste ich alles lernen. Und habe mich immer auch doof gefühlt, weil ich das nicht verstanden habe. Das heißt, ich glaube, das hat mir einen Vorteil verschafft, was das Spielen von ihr auf jeden Fall angeht. Und eine Verbundenheit auch, weil wir ähnliche Emotionen vielleicht in manchen Situationen gespürt haben.
Lass uns das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Also sie heiratet ja den Prinzen. Sie wird die künftige Königin sein mit einem tragischen Ende, was wir auch wissen. Aber sie ist ja hier eben noch ganz jung, so wie du selber auch ganz jung bist. Und das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Also diesen Hof, diese Rituale, diese strengen Vorschriften aus so einer Perspektive dann zu erobern und zu spielen.
Ja, es war unfassbar. Also ich habe sie ja gespielt, als sie 14 war, bis sie 19 war. Und ich liebe die Szene, ich weiß nicht, die eine Szene, wo sie ankommt im französischen Hof und dann gibt es so ein großes Essen und sie ist sehr naiv und sehr süß und irgendwie so zerbrechlich und weiß gar nicht irgendwie, was wer ist und sie kennt keine Mätressen, sowas gibt es an ihrem Hof nicht und fragt erstmal, wer diese schöne Frau eigentlich ist und dann wird ihr plötzlich gesagt, sie muss irgendwelche Dinge einhalten, sie darf mit Leuten nicht reden, denn nur dann ist sie eine gute Königin. Und da lernt sie das erste Mal kennen, wie Versailles tickt und wie sie nach dieser Uhr irgendwie spielen muss, weil sonst fliegt sie da raus.
Das ist wirklich eine schöne Szene an diesem runden Tisch. Sie hat ja auch Hunger. Ganz einfach. Sie sagt, ich habe Hunger, ich will essen. Dann heißt es, der König ist noch nicht da, hier wird noch nicht gegessen. Also Dinge, die sie wirklich erstmal lernen muss und wo ich mir vorstellen kann, dass natürlich das Kostüm, auch die Maske dann, die Frisur auch sehr helfen, um sich in so eine Rolle zu versetzen.
Ja, es ist unfassbar. Also ich glaube, das ist ein großes Geschenk als Schauspielerin oder als Schauspieler, weil du dich halt nicht wiedererkennst, wenn du in den Spiegel guckst. Also normalerweise, wenn du halt andere Filme machst, dann hast du vielleicht einen anderen Haarschnitt oder sowas oder stärker geschminkt oder das ist nicht dein Style. Aber wirklich, wenn du eine Perücke auf hast und ein Korsett und du bist weiß gepudert, dann erschreckst du dich mal, wenn du in den Spiegel guckst und hast ja auch eine ganz andere Haltung. Du kannst nicht gebückt sein in einem Korsett. Du musst immer kerzengerade sitzen und das gibt einem natürlich eine ganz andere Verbindung zu einer Rolle und eine ganz andere Möglichkeit, direkt sich in einer anderen Welt zu befinden. Auch nicht vom Kostüm, sondern auch von dem Setting her, wenn du in Versailles bist und um dich herum guckst und überall sind Komparsen gekleidet in unfassbaren Kleidern und unfassbaren Perücken und Mai Wen hat auch häufig auch im Kleid sogar Regie führen müssen, weil sie halt in der nächsten Szene dann drin war. Das heißt, fast alle Leute um uns herum waren in diesen historischen Kleidern und wir waren in Versailles. Dann fühlst du dich nicht wie Pauline Pollmann aus Hamburg, sondern plötzlich bist du Königin am französischen Hof.
Dann doch eine gekrönte Dame. Wir reden auch gleich weiter. Pauline Pollmann spielt in dem Film Jeanne du Barry die künftige Königin von Frankreich. Hier an der Croisette in Cannes rede ich mit Pauline Pollmann, die jetzt natürlich einen wahnsinnigen Durchbruch wahrscheinlich haben wird. Ich nehme mal an, also dadurch, dass man jetzt in Frankreich sie doch sehr wahrgenommen hat bei diesem Eröffnungsfilm, der ein urfranzösisches Thema auch verhandelt, eben diese Geschichte am Königshof, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch weitergeht. Merkst du das jetzt hier schon ein bisschen so in Cannes, dass Leute schon sagen, na, vielleicht können wir die auch nochmal für eine andere Rolle besetzen?
Das jetzt nicht, aber ich merke eine ganz andere Aufmerksamkeit, was natürlich klar ist. Ich finde es total komisch, Leute fragen einen nach einem Foto. Also ich habe das hat sich ein bisschen verändert. Gestern haben alle noch irgendwie die ganze Zeit nur Pierre, Johnny, Marianne gerufen. Und dann heute höre ich mal so, Pauline. Und ich bin so, meinen die mich? Die meinen mich. Und das ist total verwirrend. Und irgendwie auch schön, so, dass man merkt, Leute erkennen einen an und sehen einen auch in diesem Film, obwohl man vielleicht nur so eine kleinere Rolle hat. Aber es ist auch total verrückt.
So klein ist die Rolle wiederum gar nicht, weil eben, wie gesagt, sie ist ja wichtig, denn sie soll instrumentalisiert werden. Der Hof will ja möglicherweise ganz schnell diese blöde Mätresse endlich wegbekommen und versuchen, dich ja so als Spielball zu benutzen. Und ich denke mir auch, das ist ja durchaus auch nicht uninteressant, das zu spielen. Eine junge Frau zerrissen so zwischen den Fronten, nicht?
Genau, das habe ich auch so ein bisschen versucht, dass ich bei diesem Essen ja auch zu zeigen, wie naiv und süß sie eigentlich ist. Also wie wenig sie das aus Böshaftigkeit heraus macht, dass sie nicht mit Jeanne du Barry redet, sondern einfach nur, weil sie versucht, sich anzupassen und weil sie in gewisser Weise ja auch schon mit 14 regieren soll, beziehungsweise in der Lage sein sollte zu regieren. Das heißt, viel zu jung an der Position ist und deshalb irgendwie versucht, sich anzupassen an die Leute, die ihr Vorbild sind, die vielleicht in diesem Moment das falsche Vorbild sind, und zwar die Töchter des Königs. Aber genau, es war total interessant, auch irgendwie diese Veränderung. Diese Rolle hat ja eine große Veränderung. Und irgendwie dieses Geheimnis, dass sie es eigentlich ja nicht zu 100% auch, sie hasst Jeanne du Barry ja nicht zu 100%.
Man merkte sogar so, vielleicht sogar eine Seelenverwandtschaft, weil beide sind im gewissen Sinne fremd an diesem Hof und sind nur geduldet an diesem Hof. Jetzt hast du ja schon genannt, Pierre ist Pierre Richard, also auch ein Held meiner Jugend übrigens, in einer schönen Altersrolle. Johnny Depp, ganz klar, ein Comeback jetzt nach all den Skandalen und den Prozessen. Wie war für dich die Erfahrung, denn plötzlich nur mit diesen Superstars zu arbeiten, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch anders lang geht als bei so einer Fernsehproduktion in Deutschland?
Also zu der Produktion kann ich sagen, sie ist ja einfach viel größer gewesen. Also unfassbar. Nicht nur der Cast ist ja auch, wir haben einen großen Cast, wir sind hier in Cannes, glaube ich, mit 13 Leuten oder 14 Leuten oder so, also es ist unfassbar, so viele Leute kommen eigentlich nicht zu einem Film. Das ist einfach komplett anders. Ich hatte ein großes Privileg, dass ich bei diesen Stars, die waren sehr zuvorkommend zu mir und haben nett mit mir geredet, sodass du schnell vergessen hast, dass das auch ein Johnny Depp ist, der vor dir steht, vor allem, wenn er deine Perücke vor dir ist. Dann ist er halt nicht der Johnny Depp, den du kennst. Und dann vergisst man das schnell und dann hat man einfach das Gefühl, man spielt mit einem sehr guten Schauspieler zusammen und das ist halt das Schönste, was es gibt. Und jemand, der sehr viel Spaß an seinem Job hat. Und deshalb war es ein leichtes Spiel, mit dem Starcast da zu drehen. Also am Anfang hätte man mich kneifen können und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass wir waren irgendwie alle eingespielt und hatten einfach alle Spaß an unserem Job.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr wart wirklich in Versailles. Also das habe ich mich auch noch gefragt. Also der Spiegelsaal und diese ganzen berühmten Gemächer, kann man da überhaupt drehen? Auch teilweise mit sehr vielen Leuten?
Also wir haben in Versailles gedreht für den Spiegelsaal. Wir haben in Versailles gedreht für draußen und für die Gärten. Und wir haben aber auch ein Studio gehabt für das Zimmer des Königs, für das Vorzimmer des Königs, weil der muss ja in seinem Bett liegen und man kann sich schlecht in ein sehr altes Bett legen. Wir haben auch in kleineren Schlössern außerhalb von Paris gedreht, die immer noch riesengroß sind, aber kein Vergleich zu Versailles. Und das war halt auch unfassbar. Also, wie gesagt, ich bin einen Tag bin ich nach Versailles gekommen, in meiner Marie-Antoinette-Uniform, würde ich mal sagen. Bin aus diesem schwarzen Van ausgestiegen, da haben wir die Ankunft von Marie-Antoinette gedreht. Und Touristen stehen neben diesem Van und rufen, Marie-Antoinette, Marie-Antoinette. Und du denkst dir auch schon wieder, was ist denn jetzt los? Ihr habt mich gerade erkannt. Und dann läuft man auf dieses Schloss zu, Pferde, weiß Pferde und Kutschen. Und du kriegst deine Kinnlade da eigentlich nie zu. Es ist unfassbar.
Pauline, letzte Frage, ich muss eigentlich gar nicht mehr stellen, weil ich sehe es auch in deinen Augen, wie die strahlen. Also irgendwie ist es doch eine Art Traumrolle jetzt gewesen für dich und du bist noch ganz am Anfang. Also es kann noch sehr viel passieren, aber ich denke mir, diese Marie Antoinette, die wird auch in deiner Filmografie dann irgendwie doch ziemlich weit oben stehen.
Ich glaube schon. Ich habe einfach das Gefühl, es hat alles perfekt gepasst für mich. Ich hatte die tollste Regisseurin, Mai Wen, wirklich, ich verdanke ihr alles gefühlt. Hammercast. Eine unfassbare Erfahrung, neue Welt, die ich betreten habe. Nicht nur von dieser Stargröße, sondern auch von Frankreich und dessen Kultur und dessen Filmwelt. Ich bin mehr als dankbar und habe das Gefühl, ich bin sehr gewachsen an dieser Rolle.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir noch eine tolle Zeit jetzt ganz entspannt in Cannes. Du hast ja deinen Auftritt hier schon absolviert. Der Film wird sicherlich auch in Deutschland irgendwann zu sehen sein. Sie ist ja auch bei uns durchaus eine bekannte Schauspielerin und Regisseurin, nicht zuletzt durch Polizei. Das war damals so ein Film, der sehr berühmt geworden ist. Jetzt also ein großer Kostümfilm über ein urfranzösisches Thema. Der Film Jeanne du Barry mit Pauline. Und dafür bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, die also hier eine der wichtigen Rollen spielt. Pauline Pollmann, danke dir.
Dankeschön für das nette Interview.
This is it.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Irgendeiner meiner unbekannten Nachbarn hat mir ein Paket gebracht. Die Asche meiner Mutter. Mit ihrem letzten Wunsch. Sie wollte auf ihrer Insel verstreut werden. Ihrer Insel vor Kuba.
Dieser Film, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, Ernestos Island, läuft nicht hier in Cannes. Er ist in Deutschland gerade angelaufen, ist eine RBB-Koproduktion, ein Roadmovie, fährt ein junger Mann nach Kuba mit der Asche seiner Mutter, die soll er dort verstreuen. In Kuba war die Trauminsel seiner Mutter, die aus der DDR stammte. Also es ist ein Roadmovie, einerseits nach Kuba und auch über die Insel führend, gleichzeitig aber ist es eben auch eine Reise dieses jungen Mannes zu seiner eigenen Identität, seiner eigenen Familiengeschichte. Max Riemelt, überaus beliebter und sympathischer und toller Schauspieler aus Deutschland. Ich habe mit ihm gesprochen über diesen Film Ernestos Island. Das Gespräch gibt's gleich und damit nochmal hallo und herzlich willkommen hier aus der Festivalstadt aus Cannes. 12 Uhr mittags, noch eine Stunde. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir haben jetzt so etwas wie eine kleine Welle von Kuba-Filmen. Ich glaube, es gibt eine neue Neugierde und eine neue Wachheit, wenn es um dieses Land geht. Vielleicht auch eine Sehnsucht nach diesem Land. Vamos a la Playa war gerade im Kino bei uns vorgestellt im schönen Mittwoch. Jetzt aktuell im Kino der Film Ernestos Island. Und der hat wiederum auch was zu tun mit DDR, mit der Vergangenheit. Dieses Stückchen von Deutschland, dieser vergangenen sozialistischen Republik. In der Hauptrolle dieses Films ist zu sehen einer der bekanntesten, auch inzwischen international bekanntesten deutschen Schauspieler, nämlich Max Riemelt, dich immer herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallihallo.
Schön, dass du Zeit für uns hast und dass wir mal reden können über dieses ja auch, was die Herstellung betrifft, besonders interessanten Filmprojekt. Das ist nicht einfach ein Spielfilm, sondern den hat Ronald Fietz gemacht. Den kennen wir von This Ain't California. Das war damals eine Mockumentary, also eine gefakte Geschichte, die daherkam wie ein Dokumentarfilm. Sehr perfekt gemacht übrigens damals. Und so eine ähnlichen Elemente gibt es ja jetzt auch hier. Also deine Figur, Matthias, ist zum einen präsent durch dich, aber eben auch so durch Dokumentarfilmmaterial von früher. Wie fandest du diese Konstruktion, dass du also im Prinzip ja auch als Kind plötzlich in diesem Film aufscheinst und immer der Eindruck entsteht, das ist schon irgendwie auch die echte Figur.
Genau, Ronald Fietz, der Regisseur, hatte eigentlich vor, einen Dokumentarfilm in Kuba zu machen über das Thema halt, also dieser, ich sag mal, Realität, die Leute dort leben, durch den Sozialismus, den sie halt leben müssen und der Idee, ob so etwas heute quasi für uns auch noch denkbar wäre und aber auch noch ganz vielen anderen Ideen, die er dort halt verfolgt hat und der Matthias, den ich halt spiele, ist quasi die Figur, die die Leute dort also trifft und der die Leute dort quasi interviewt und befragt, also zu ihrer Situation und dementsprechend war ich quasi als Medium um das Land halt besser kennenzulernen gedacht, aber es wurde dann halt ein Spielfilm draus, der mich dann halt eine Reise machen lassen hat, aufgrund meiner verstorbenen Mutter, die auf dieser Insel, Ernst-Thälmann-Insel, verschüttet werden wollte. Also ihre Asche verschüttet haben wollte, musste Matthias, der aus Berlin kommt und Werber ist, also seine Werte so ein bisschen verraten hat, könnte man sagen, als Ostler, der eigentlich ist, und der vielleicht noch eine romantische Vorstellung davon hat, also wie der Osten war und wie seine Erinnerungen sind, dementsprechend das abgleichen konnte in Kuba und was dort wirklich funktioniert oder was dort wirklich halt Realität ist und gelebt wird. Und ja, dementsprechend waren wir halt dort auf Kuba für 2 Wochen und haben erstmal experimentiert. Also wir haben uns vorgenommen, Fehler zu machen und haben die Leute kennengelernt und das Drehbuch oder also die Vorlage, die wir hatten, auch dementsprechend angepasst. Und dann haben wir halt dementsprechend auch die Geschichte weiterentwickelt.
Du hast ja schon gesagt, der Typ kommt also aus der Werbung, so im hippen Berlin, ist auch gut im Geschäft irgendwie und fühlt sich da ganz wohl eine ganze Zeit lang. Der Tod der Mutter reißt ihn ja auch raus aus seinem gewohnten Leben. Und ich denke, es gehört zu dieser Reise dazu, dass er also in Kuba eine ganz andere Welt trifft, ganz andere Menschen und damit auch Max vielleicht alles in Frage stellt, was bisher in seinem Leben so ganz gut durchlief?
Genau, er ist sehr erfolgreich und unabhängig und hat eigentlich alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann und ist vielleicht auch genau davon überfordert und fragt sich, was ist das Glück, also was brauche ich? Was braucht der Mensch überhaupt, um glücklich zu sein? Und diese Situation, dass seine Mutter tot ist, bringt natürlich viele Fragen in ihn hervor, die er vielleicht unterdrückt hat und beginnt auch in ihn quasi diese eigene Reise. Also stößt ihn an, irgendwie Fragen zu stellen und sich seiner Identität zu widmen und findet dann auf Kuba auch raus, dass sein Vater dort politischer Aktivist war, der Musiker war und findet dort eine völlig neue Sicht auf die Dinge und auf sich selber.
Wie war das jetzt, diese Reise? Könnte rein theoretisch auch deine eigene biografische Reise sein? Also die Mutter, so vom Alter her wäre ja möglich, dass sie eine DDR-Bürgerin war, dass sie eine romantische Bindung nach Kuba hatte, eine Liebe dort erlebt hat, dass es diese Dokumentaraufnahmen gibt und so hinterherfährst. Ich dachte manchmal, vielleicht hast du auch dann drüber nachgedacht. Als Schauspieler hat man immer ein mögliches Leben. Ist das Schöne an dem Beruf?
Ja, also ich habe da großen Spaß dran, mich da reinzusteigern und mir vorzustellen, was wäre, wenn. Das ist ja also quasi die Essenz meines Berufs. Und ja, weil ich halt also von Leuten, die im Osten groß geworden sind, sozialisiert wurde, konnte ich mir das natürlich auch leichter vorstellen, beziehungsweise fand ich es auch noch viel interessanter, weil viele Fragen sich gar nicht mehr gestellt haben für mich, weil ich so jung war, als die Mauer gefallen ist. Und ich finde es halt toll, wenn man die Ostproblematik nicht immer so negativ oder beziehungsweise problematisch halt darstellt, sondern halt auch die unterschiedlichen Möglichkeiten und Werdegänge aufzeigt, was dieses Land halt auch ausgemacht hat.
Und das ist auch genau die Geschichte des Films. Also er fährt dorthin, er begegnet verschiedene Menschen, hat da auch so eine kleine, ja, vielleicht eine Affäre oder so eine, mindestens eine enge Freundschaft zu einem Mädchen, trifft Leute. Und da habe ich mich immer gefragt, sind das jetzt echte Schauspieler? Sind das echte Kubaner? Wie waren denn diese Leute? Also was ist das für eine Art von Stab, der da zusammenkam, der Cast? Sind das echte Kubaner oder nicht?
100% echte Kubaner, die ja auch nicht weg konnten von der Insel, deswegen sind sie da. Und in diesen ersten 2 Wochen, wie gesagt, in dieser Vorbereitungs- und Testphase haben wir halt viele von denen kennengelernt und dementsprechend die halt auch mit in unser Buch eingebaut. Also sie hatten dann halt eine Rolle als Laien. Es ist natürlich schwierig, mit denen zu spielen, deswegen haben wir halt echte Gespräche geführt, die wir dann reinszeniert haben. Also wir haben uns dann die Texte aufgeschrieben. Die habe ich dann über Nacht auswendig gelernt und am nächsten Tag haben wir halt diese Szene dann halbwegs inszeniert. Die Hauptdarstellerin, die Mariam, die ist eine wirkliche Schauspielerin und dort auch in einer Agentur und die haben wir dann ganz klassisch gecastet. Ja, alle anderen sind eigentlich noch nie so richtig vor der Kamera gewesen und das merkt man, das spürt man auch in dem Film, dass sie halt kein Bewusstsein haben, wie sie vor der Kamera wirken, dass sie halt kein technisches Spiel haben, sondern wirklich auch von sich und ihrem Leben erzählen.
Und es gibt dann diese merkwürdige, auch interessante Mischung zwischen dem gefegten alten Dokumentarmaterial, also aus der ehemaligen DDR, dann eben den Spielfilmszenen hier, aber eben auch den authentischen Begegnungen, die ja dann wieder was Dokumentarisches auch haben, in dem Film Ernestus Island, über den wir gleich weiterreden. Ernestus Island ist jetzt im Kino zu sehen, in der Hauptrolle Max Riemelt. Und Max, du hast ja schon ein bisschen beschrieben, etwas von seiner Machart. Das sieht mich natürlich, wie es dann auch dir erging. Denn diese Reise, die geschildert wird, ist eben auch eine reale Reise, die du machst. Du fährst zu dieser Insel, dieses berühmte Ernestus Island, also Ernst-Thälmann-Insel, geschenkt der DDR von Fidel Castro, weil da sollte die Asche eben verstreut werden. Aber beim Reisen hast du ja eigentlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie dann eben die Figur, wie Matthias.
Absolut. Also wir sind dorthin nach Havanna und dort ist es ja eine Touristenhochburg. Man wird halt auch so behandelt. Es gibt zwei Währungen. Man wird halt, wie gesagt, auch ein bisschen außen vor gelassen, also was halt das Familienleben, das echte Leben angeht. Und als wir dann mehr ins Land gereist sind und ich dann auch die Leute näher kennengelernt habe, durften wir halt auch den Familien nach Hause und haben dann halt ein bisschen mehr mitbekommen. Es gab wirklich widrige Umstände von wegen kein Wasser aus der Dusche oder halt bestimmte Sachen, die es nicht zu essen gibt und so. Und dann lernt man halt wieder die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Auch diese Orte, also die wirklich, also fernab jeder Touristenhochburg dann einfach runtergekommen sind und der Zahn, der zeigt, wie er an den genagt hat, den Häusern oder dass unter Obama zum Beispiel versucht wurde, der Tourismus wieder einzuführen und durch Trump alles gestoppt wurde. Man sieht halt noch die Bauruinen und all diese Sachen und dieses Luxushotel, was dann ja diesen Kapitalismus repräsentiert. Das war natürlich auch ein schöner Kontrast. Also wir sind halt einmal wirklich ganz durch und das auch chronologisch. Und das macht diese Reise dann auch so wertvoll, dass man halt wirklich eine Entwicklung spürt, also auch in sich drin. Also jeder Einzelne vom Team, denke ich mal, hat da viele Erfahrungen mitgenommen.
Es prallen ihm die Welten offen. Das ist ganz klar, logisch, das passiert immer in Kuba, wenn man da hinfährt, aber eben auch Lebenshaltungen. Ich fand das so ganz interessant, es gibt zum Beispiel so eine lange Auseinandersetzung mit dir und Maya, also diesem Mädchen dort, die gar keine Illusion mehr hat, das Leben ja kennt auf Kuba, auch weiß, wie hart es ist. Und du kommst eben so als ja, Sohn einer DDR-Bürgerin schon auch mit einer gewissen romantischen, revolutionären Haltung da noch hin. Und wie das aufeinanderprallt, ist eben wirklich Illusion und Realität. Und ich denke, auch das ist Teil dieses Films, die Realität zu erkunden und auch zuzulassen.
Ja, also jeder hat bestimmt unterschiedliche Wahrnehmungen oder beziehungsweise Ideale. Und wenn man halt darunter leiden muss, sein ganzes Leben und überhaupt nicht den Unterschied kennt, also noch nie im Westen richtig war und weiß, wie es dort ist, halt den ganzen Tag irgendwie alles konsumieren zu können, vermisst man das natürlich eventuell. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind halt auch total geflasht war, als ich in die erste Kaufhalle kam im Wedding und auf einmal war alles ganz bunt und so und Milchschnitte lag da und ich wollte es unbedingt haben. Und je mehr man sich dran gewöhnt, desto mehr lernt man halt zu differenzieren. Und na klar, gibt es da so einen gewissen Druck. Und sie sehen auch die ganze Zeit irgendwelche Hip-Hop-Videos und Reggaeton-Videos aus Amerika, die natürlich so aussehen, wie sie auch mal leben wollen und wissen aber nicht, was es halt alles kostet, also was es an Seele quasi kostet. Und ich habe auch, also in der Theorie versucht man sich immer vorzustellen, was wäre, wenn ich hier leben würde? Würde ich das dann alles vermissen? Und ich glaube schon. Also wenn man das einmal kennengelernt hat, die Möglichkeiten, die wir in dieser freien, liberalen Welt haben, besonders in Berlin natürlich, dann kann man nicht sich mehr sagen lassen irgendwie, was man kaufen darf und was nicht, was man sagen darf, was nicht. Und vor allen Dingen, also die ganzen Möglichkeiten nutzen wie Internet halt auch nur bedingt und überwacht wird halt die ganze Zeit.
Bringt uns nochmal zum wichtigen Punkt, du hast den auch schon mal kurz angedeutet, wie man leben will. Darum geht es in diesem Film auch. Du hast dann noch einen Freund, den Oliver Bröker spielt, der eine ganz andere Lebenshaltung hat und der auch in Kuba, der dich dann ja dann begleitet, eben keine neue Lebensfreude findet. Ganz im Gegenteil, der eigentlich spürt, wie leer er innerlich ist. Bei dir ist es anders, bei deiner Figur. Der nimmt schon auch von dort etwas mit aus Kuba und denkt gleich neu darüber nach, was macht mein Leben aus, was ist der Wert meines Lebens?
Ja, also ich glaube genau diese Menschlichkeit oder die Wärme, die er oft vermisst, halt gerade in dieser Anonymität der Großstadt, wo ganz viel Airbnb-Wohnungen existieren, Leute sich nicht guten Tag sagen, also man den Nachbar quasi nicht kennt, ist es natürlich für ihn, ja, also eine Bestätigung auf eine gewisse Art und Weise, das zu finden, was er eigentlich gesucht hat. Und dann muss er aber doch lernen, dass es natürlich den Umständen also geschuldet ist, dass man halt aufeinander angewiesen ist. Wenn man wenig hat, dann muss man sich halt helfen, dann muss man innovativ werden und kreativ werden und sich gegenseitig helfen. Und das ist halt genau dieses Gedankenspiel, also dass man halt die ganze Zeit versucht, sich vorzustellen, wie würde ich denn hier existieren und leben und merkt, also wie viel braucht es wirklich zum Leben. Und das ist eigentlich nicht viel, aber wenn man das einmal kennengelernt hat, dann möchte man natürlich zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, aus dem Land wieder zu reisen, um den Unterschied zu spüren. Und das ist denen natürlich nicht erlaubt, beziehungsweise wird jetzt erst bald langsam möglich sein.
Dann letzte Frage. Wir haben zuletzt übrigens gesprochen über Matrix, Matrix 4. Da warst du zu sehen, also eine millionenteure Riesenproduktion. Jetzt ein kleiner, halbdokumentarischer Film. Und ich denke, es ist auch der Weg, den du vielleicht so gehst zwischen diesen Polen. Das sind ja wirklich extrem unterschiedliche Filme.
Ja, also ich mag das halt, die Abwechslung beziehungsweise auch die nicht konventionelle Art zu drehen. Also dass man halt nicht ans Set kommt und schon genau weiß, was passieren wird, finde ich ganz toll. Also dass man halt die Leute wirklich kennenlernt und wirklich auch ein bisschen mehr mitnimmt als jetzt, oder beziehungsweise die Leute auch nicht ausnutzt, in dem Sinne, dass wir denen auch was zurückgegeben haben. Wir haben dort Musikvideos für die Musiker, die bei uns mitgewirkt haben, gemacht. Oder wir haben ein Haus wirklich gebaut, was auch in dem Film dann tatsächlich zu sehen ist. Und dieser Mensch wohnt halt immer noch in dem Haus und hat dort eine Tischlerei. Also wir haben den Leuten auch was zurückgeben können und wir haben miteinander gearbeitet. Und das finde ich natürlich den wichtigsten Aspekt daran.
Den Film kann man jetzt im Kino sehen. Ernestus Island, der neue Film mit Max Riemel, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke für das Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.
Radio 1. 11 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und wir sind noch immer in der Festivalstadt, wir sind noch immer in Cannes. Anke wird auch gleich nochmal zu Wort kommen. Wir freuen uns natürlich noch auf all das, was kommen wird. Wir sind ja erst am ersten Wochenende, reden aber gleich über einen Film, der in Deutschland jetzt zu sehen ist. Sparta, gab es im Vorfeld schon sehr viel Diskussion, nicht nur über den Film selbst, den hat bis dahin noch gar keiner gesehen, sondern auch über den Regisseur, über seine Arbeitsweise, die ja immer eine dokumentarische, eine radikale ist. Ulrich Seidel, gleich reden wir über seinen neuen Film Sparta. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin aus der Festivalstadt Cannes. Wir sitzen hier auf der schönen Terrasse, schauen hinab auf die Croisette, wo natürlich um diese Zeit schon wieder richtig viel los ist. Und freue mich sehr, dass meine liebe Kollegin Katja Nikodemus bei mir ist. Grüß dich, Katja.
Hallo Knut, in Cannes.
Kann. Katja, und wir wollen ja nicht nur über die Filme reden, die wir hier sehen, das tun wir ausführlich in dieser Sendung, sondern eben auch den Leuten wiederum Lust machen, ins Kino zu gehen. Und da wollen wir über einen Regisseur reden, der es immer wieder schafft, Tabus zu brechen, auch Menschen aufzuregen, auch Wut zu erregen oft und eine Verstörtheit zu erzeugen mit seinem Film. Ulrich Seidel aus Österreich, der übrigens auch mit Cannes eine Geschichte verbindet, denn seine berühmte Paradies-Trilogie begann ja hier. Das war der erste Film, den wir hier gesehen haben. Ansonsten ist er oft auch in Berlin gewesen, auch mit dem Film, der ja vielleicht so etwas war, auch wie der Beginn eines Zyklus. Wir hatten also Rimini bei der Berlinale und wir haben jetzt im Kino seinen neuen Film Sparta. Und bevor wir über diesen Film direkt reden, müssen wir reden über all das, was im Vorfeld geschehen ist. Also es gab massive Vorwürfe gegen diesen Regisseur, der ja in Rumänien gedreht hat. Sisi hätte sich um das Kindeswohl nicht genug gekümmert, hätte den Kindern da auch schwere Erfahrungen zugemutet, ohne sie aufzufangen, aufzuheben. Er hat darauf reagiert, auf diese Vorwürfe aus dem Spiegel. Und ich muss ja sagen, ich habe diesen Brief dann auch gelesen, klar von Ulrich Seidel, und hatte schon das Gefühl, dass er diese Vorwürfe ausräumen konnte. Sonst, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, hätte ich ja keine Lust, jetzt über diesen Film zu reden. Aber nach diesem offenen Brief, denke ich mir, kann man das wieder tun.
Ja, es gab den offenen Brief, in dem er ganz klar gesagt hat, was stattgefunden hat auf dem Set. Und er konnte, finde ich, auch die Anwürfe entkräften. Und man muss ja auch sagen, es gab ja auch so eine Art Gegenrecherche des österreichischen Magazins Profil, wo dann auch nochmal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezeugt haben, dass es sehr wohl eine professionelle Kinderbetreuung gab und dass die Familien auch wussten, worum es in diesem Film geht. Und er ist ja dann auch mit dem fertigen Film danach, nach dem Ganzen, nochmal nach Rumänien gefahren und hat das den Familien dann gezeigt, den Film Sparta, und kam auch wieder zurück mit erneuerten Einverständniserklärungen. Also ich glaube, da wurde jetzt auch, sagen wir mal, angemessen darauf reagiert.
Also was ich auch richtig fand, dass er schon auch ein Versäumnis zugegeben hat, nämlich sich nach den Dreharbeiten nicht genug gekümmert zu haben. Er war dann im Schnitt und hat sich um den Film gekümmert und sagte, ich hätte mich schon noch mehr in Verbindung setzen müssen mit den jungen Darstellern dieses Films. Katja, den wir jetzt mal beschreiben sollten, denn dieses Sparta steht ja jetzt nicht für die antike Stadt, sondern für eine Judo-Schule, die da mit sehr miesen, finsteren Hinterabsichten gegründet wurde. Man kann schon ganz klar sagen, was dieser Ingenieur da tut in Rumänien, ist eigentlich ein Versuch, ihm möglichst an diese Jungs ranzukommen.
Ja, das stimmt. Also der Held, nein, man kann gar nicht Held sagen, der Protagonist ist Ewald, ein Mitvierziger, der in Rumänien lebt. Wir sehen ihn am Anfang mit seiner Freundin. Wir merken, es läuft nicht so gut. Mit der im Bett findet irgendwie nichts mehr statt. Sie will heiraten, er zieht sich von ihr zurück. Und dann geht er weg, er flieht sozusagen, er macht sich davon und er geht in die rumänische Provinz. Das hast du eben schon gesagt, dort nistet er sich in einer abgerissenen Schule ein, baut die um und er gründet eine Judo-Schule für Jungs, das hängt er da auch aus, und die Kinder kommen. Und dann entsteht dann in dieser Schule so eine Mischung aus Judo-Schule, Pfadfinderlager, Spielstätte, Ertüchtigungsort. Und wir sehen eben immer wieder diesen Ewald, der den Jungs antike Namen gibt, er gibt ihnen Rüstungen, er gibt ihnen auch Zuwendungen auf Aufmerksamkeit, die ihnen offenbar auch in ihren Familien fehlt. Und dann aber wird auch die Dorfbevölkerung so ein bisschen misstrauisch. Sie fragt sich, was will eigentlich dieser Mann? Warum umgibt er sich mit Kindern, mit Jungs? Und diese Frage wird natürlich völlig zurechtgestellt von diesen Leuten.
Es gibt im Film auch keinen direkten sexuellen Übergriff. Es ist immer klar, es ist ein Pädophiler. Er nähert sich diesen Jungs an, er stellt körperliche Nähe her, er nimmt Fotos auf, die er sich dann abends ansieht. Und ich muss dir sagen, für mich war das das wirklich erschütternd, das zu sehen. Und ich habe ein großes Unbehagen gespürt, die ganze Zeit über, weil man den Mann ja auch als so eine Art tickende Zeitbombe sieht. Man kennt ja seine perfiden Absichten, das ist völlig klar, was er tut. Und trotzdem, und das liegt vielleicht auch vor allem am Spiel von Georg Friedrich, ist er keine Karikatur, ist er kein reines Monster, sondern hat sogar an dieser Triebhaftigkeit dann doch wieder was Tragisches?
Ja, und aber auch was Geheimnisvolles. Ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, das Provozierende, also dass er keinem Tabu aus dem Weg geht, der Ulrich Seidel. Und ich finde hier, klar, dieser Mann gründet diese Schule, um sich mit Kindern zu umgeben. Aber ob es perfide ist, weiß ich gar nicht so genau. Ich finde, wir sehen jetzt auch hier gar nicht unbedingt einen Film über Pädophilie, sondern um einen Mann, der mit seiner pädophilen Neigung ringt. Er will ja nicht zum Täter werden. Ja, und vielleicht ist das für ihn so eine Art Hilfskonstruktion. Wir sehen natürlich ihn auch in zweifelhaften Situationen. Er fotografiert diese Kinder und wirft das abends mit dem Projektor an die Wand, vergrößert. Und wir merken, natürlich geht es da auch um sexuelle Erregung. Aber es gibt eben keinen Übergriff auf diese Jungs. Wir sehen auch keinen. Wir sehen zum Beispiel mal eine Duschszene. Da ist dieser Ewald nackt und die Jungs tragen Badehosen. Und natürlich ist das alles in unserem Kopf. Wir wissen ja um seinen begehrenden Blick, aber wir sehen keinen Übergriff. Und das finde ich schon sehr subtil, wie der Film uns auch zwingt, uns auf diesen Mann irgendwie einzulassen. Denn es ist ja eine Neigung, die man sich nicht aussucht. Ja? Also es ist ja kein Lebensstil, sondern er entdeckt das irgendwann. Und wir sehen eben diese widersprüchlichen Versuche, damit klarzukommen und auch, wie du auch sagst, auf erschütternde Weise damit zu ringen.
Und das ist eben die große Leistung eines wirklich überragenden Schauspielers, Georg Friedrich. Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der übrigens auch eine ganz andere Körperlichkeit hat sonst. Also er sieht völlig anders aus, bewegt sich anders. Und ich, Katja, bleib schon dabei. Also ich sehe ihn schon auch als eine große lebende Gefahr. Er ist sich der Gefahr selber auch bewusst. Das macht es vielleicht aus, dass er immer weiß, wer er eigentlich ist und was er tun könnte. Und das zu sehen, ist dann auch schon erschütternd.
Ja, da würde ich auch nie widersprechen, weil diese Jungs sind ja auch auf eine Weise wehrlos, in Gefahr. Man sieht auch, dass sie aus prekären Familien kommen, dass sie sich einen Ersatzvater suchen. Das macht es ja auch verletzlich. Und es ist wirklich irre, ja, wie Georg Friedrich diesen Mann spielt, mit dieser seltsamen Körperlichkeit. Er scheint diesen Körper ja gar nicht so wirklich zu bewohnen. Er hadert wirklich damit. Und das ist einfach faszinierend, da zuzuschauen.
Katja, jetzt müssen wir nochmal erklären, wo steht denn da irgendwie dieser Film im Zusammenhang mit dem Film davor, mit Rimini? Denn das ist ja doch, wenn man so will, ja ein Diptychon. Vielleicht wird es auch eine Trilogie, das weiß man noch nicht so ganz genau. Da gehen die Meinungen jetzt ein bisschen auseinander. Aber es gibt einen inneren Zusammenhang.
Ja, also in Rimini, da geht es ja um den Bruder von dem Ewald. Da lernen wir diesen Richie Bravo, diesen Schlagersänger kennen, der auf Rimini da so eine Existenzfriste zwischen Showman, Dasein und auch Gigolo, er verkauft ja auch seine sexuellen Dienste an Frauen. Also es ist eben auch kein glücklicher Mensch, kann man sagen. Der hat sich da so einen Fluchtort gesucht in der Schnulzenseligkeit, der italienische Schlager. Und auf der anderen Seite jetzt den Bruder in Sparta, der sich ja auch so eine Kunstwelt baut mit diesen Kindern sozusagen. Vielleicht ist ja auch das, mit den Kindern kann vielleicht das Kind sein, das er selbst nicht sein dürfte. Und wir lernen ja zum Beispiel auch den Vater dieser beiden Brüder kennen. Und das finde ich total faszinierend. Der wird ja gespielt von Hans-Michael Rehberg. Seine letzte Rolle, bevor er gestorben ist. Und dieser Vater, den besucht der Ewald jetzt in diesem zweiten Film, Sparta im Altersheim. Der Vater ist dement, dabei ist eben durch und durch noch Nazi. Und das kommt wahrscheinlich alles mit dieser Demenz nochmal ungefiltert heraus. Er singt Nazi-Lieder, macht furchtbare Parolen und plötzlich wird uns auch klar, welche Kindheit diese beiden Brüder aus diesen beiden Filmen hatten, die jetzt wieder mit der deutsch-österreichischen Nazi-Vergangenheit zusammengebunden wird. Das ist schon irre, was in diesen Filmen alles mithallt.
Aber es geht eben auch um Männerbilder, es geht um Rollenbilder, es geht um Manipulation, um Machtausübung. All diese Themen schlägt er an in einem Film, der ja ganz streng dokumentarisch inszeniert ist, eine große Genauigkeit hat, wieder im Erzählen. Und das macht ihn ja zu einem der ganz großen europäischen Regisseure. Dieser neue Film, wieder ein sehr verstörendes Werk. Und wir haben ja schon gemerkt, wir könnten noch sehr, sehr lange darüber reden und über auch unsere Beunruhigung reden, die dieser Film auslöst. Sparta ist also der neue Film von Ulrich Seidel und der ist in Deutschland jetzt im Kino angelaufen. Katja, dir noch eine schöne Zeit hier in Cannes. Vielen Dank dir.
Mit uns zusammen, Knut. Ja, ciao.
Liebe Anke, wir sind schon in der letzten Runde, wollen natürlich auch gleich wieder ins Kino gehen und freuen uns ja heute auf ein ganz besonderes Ereignis außerhalb des Wettbewerbs. Aber es ist immer ein Ereignis, wenn Martin Scorsese einen neuen Film hat. Ich denke mal auch für dich, große Vorfreude.
Ja, auf alle Fälle. Also Martin Scorsese, ja, ich weiß auch nicht, der erfindet sich ja immer neu und immer neue Formen und sonst was. Und ich bin wirklich ziemlich gespannt auf seinen neuen Film, der ja auch so zurückgeht. Das ist ein Historienfilm und es geht eigentlich um ein großes Massaker an Native Americans.
Also ein historischer Rückblick wieder bei ihm. Hat er auch immer wieder mal gemacht, historische Filme. Ein sehr langer Film, was in diesem Jahr überhaupt nicht ganz untypisch ist, finde ich. Also wir haben sehr viele, sehr monumentale Filme gesehen. Wir haben ja schon gesprochen über die dokumentarische Arbeit im Wettbewerb Spring, außerhalb des Wettbewerbs. Für mich war das das ganz persönliche Highlight bis jetzt. Steve McQueen, großer Regisseur aus Großbritannien, Oscar für 12 Years a Slave, hat einen vierstündigen Dokumentarfilm gemacht, eigentlich über seine Wahlheimat Amsterdam, denn da lebt er. Und er verbindet Bilder des heutigen Amsterdam auch mit der Geschichte. Es ist auch ein geschichtlicher Rückblick auf eine ganz schreckliche Zeit in Amsterdam.
Ja, und zwar hört man eine Frauenstimme immer wieder sehr nüchtern vortragen, was sich an den Orten während der Zeit, als Amsterdam von den Deutschen besetzt war, alles ereignet hat. Und natürlich geht es da vielfach um Deportationen. Es geht aber auch um Jüdinnen und Juden, die sich versteckt haben, um Anne Frank. Wir sehen die großen Plätze, sehen oder hören besser, wie diese Plätze umfunktioniert worden sind von den Nazis. Also man kann so sagen, dass die Vergangenheit immer mehr in der Gegenwart präsent wird, durchschimmert. Oder dass diese Stadt eigentlich ohne diesen dunklen Schatten gar nicht existiert.
Anke, für mich war es, wie gesagt, einer der absoluten Höhepunkte bisher, weil wie er es schafft, Vergangenheit und Gegenwart hier miteinander zu verbinden, also so eine Transparenz zu schaffen, zeigt ja, dass sie präsent ist in unserem Leben, Anke. Und damit natürlich nochmal der Blick nach vorne. Eine ganze Woche liegt vor uns. Wir haben ja schon einige Altmeister genannt, auf die wir uns ganz besonders freuen. Was gehört dazu noch für dich so? Was kann auch noch eingreifen? Natürlich ins Palmengeschehen.
Ja, ich bin natürlich total gespannt auf die zwei Filme mit Sandra Hüller hier. Ich meine, Sandra Hüller ist in Cannes seit Toni Erdmann ein Star, hat auch schon ein paar Mal in einem französischen Film mitgespielt von Justine Triant. Das macht sie auch wieder in diesem Jahr. Und das heißt, die Anatomie eines Falles. Es ist ein Beziehungsdrama, wo es dann wohl auch um Mord geht. Und sie muss sich einfach ihrer Beziehung, ihrer Biografie stellen. Und sie ist noch mal zu sehen in Jonathan Glazers Film. Und zwar ist das eine Leinwandadaption des sehr umstrittenen Romans von Martin Amis, The Zone of Interest. Und der spielt eben in Auschwitz. Und er wollte eigentlich jetzt, wie er sagt in Interviews, weder Täter noch Opfer zeigen, sondern die Personen dazwischen. Und Sandra Hüller arbeitet eben in diesem Konzentrationslager. Es geht um eine Liebesgeschichte. Ja, und wir können einfach gespannt sein, wie sich einfach ein Regisseur eben diesem Konzentrationslager nähert. Und Jonathan Glazer gilt ja mit seinen Sachen, die er bisher gemacht hat, eher so als experimentierfreudiger, avantgardistischer Regisseur.
Und wir können sehr gespannt sein darauf, wie Sandra Hüller hier in zwei Wettbewerbsfilmen zeigt, dass sie eine der überragenden deutschen Schauspielerinnen ist. Und ich finde es großartig, dass sie inzwischen längst auch international entdeckt wurde von Regisseuren und Regisseurinnen. Anke, ich spreche mit ihr nächste Woche, freue mich schon sehr auf die Begegnung. Und das hören wir dann am kommenden Samstag. Melden wir uns dann noch einmal hier aus Cannes von den Filmfestspielen. Und hier geht's gleich weiter nach den Nachrichten. Wir sind am vorletzten Spieltag der Bundesliga. Andreas Ulrich und Kerstin Hermes warten auf Sie. Tschüss, bis zum nächsten Samstag. Und vielen Dank, Anke. Tschüss.
Au revoir, à la prochaine.
No, I said no. You... Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.